Schön, ja, große Ehre für mich zu sprechen am heutigen Tag über Fürbitte. Und es kann ja überhaupt keinen besseren Tag geben, um über Fürbitte zu sprechen als heute am Rosenkranzfest. Denn vielleicht wisst ihr das, liebe Freunde, das Rosenkranzfest hat nicht immer Rosenkranzfest geheißen. Denn bis vor einiger Zeit hat das Fest unserer lieben Frau vom Sieg geheißen. Denn dieser Festtag heute geht zurück auf eine große Gefährdung des Abendlandes. Und zwar eben, damals war das eben historisch so gewesen, dass die Türken immer wieder mal versucht haben, ins Abendland einzubrechen. Und immer wieder ist es ihnen irgendwie nicht gelungen, weil das Abendland mit Waffen gekämpft hat, die eben nicht nur militärisch waren, sondern, und so war das eben damals auch, bei der großen Seeschlacht von Lepanto, und das ist der Anlass dieses heutigen Festes, 1571 ist diese Schlacht geschlagen worden, gegen eine schiere Übermacht, die da wieder vor den Toren Europas gestanden ist, hat Papst Pius V. zu einem Sturmgebet mit dem heiligen Rosenkranz aufgerufen. Und das Abendland, das christliche Abendland, ist diesem Ruf gefolgt. Und so hat das Abendland da einen großen Sieg erringen können, sodass es Jahrzehnte gedauert hat, fast ein Jahrhundert, bis die Mauren wieder einen Schwung geholt haben, aber auch da wieder verloren haben, obwohl sie zahlenmäßig in der Übermacht waren, weil wieder das christliche Abendland das Gebet begonnen hat. Und dann wieder der heilige Marco Daviano ist da eine wichtige Gestalt, wiederum die Gefahr abwehren konnte und, so möchte ich es anders wenden, die Mutter Gottes es wieder einmal in der Hand hatte, das christliche Abendland zu bewahren und den Fortbestand unserer Kultur zu sichern. Liebe Freunde, heute feiern wir direkt einen großen Anlass der Gebetserhörung, eine große Freude und deswegen auch eine Freude für mich, hier zu sein. Und was ist der Sinn, was ist der Inhalt meines Vortrags? Es geht darum, einfach Mut zu machen, zu motivieren für das Gebet, für die Fürbitte. Es geht darum, dass wir persönlich merken, dass wir eine Aufgabe haben, dass jeder von uns zählt, jeder von uns den Unterschied machen kann und wir als Gemeinde erst recht. Und wenn wir uns fragen, ja, wie steht denn Gott zu unserer Fürbitte? Ja, zwei Dinge brauchen wir immer, wenn wir uns solche Fragestellungen, theologische kann man das nennen, weil wir denken über den Theos, über den Gott nach. Zwei Dinge brauchen wir. Das ist zum einen die Heilige Schrift. Natürlich, das, liebe Freunde, ist die große Glaubensurkunde, die wir als Christen haben und die wir mit uns tragen dürfen. Liebe Freunde, ich hoffe, dass jeder von euch so ein wenig vertraut ist mit der Heiligen Schrift. Und das ist schon das Zweite, das wir brauchen, nämlich ein offenes Herz, wo die Bibel hineinpasst, liebe Freunde. Das Wort Gottes muss in unser Herz kommen, muss uns berühren dürfen, denn da ist uns die Wahrheit gesagt über Gott. Wie er über uns denkt und, liebe Freunde, wie Gott über uns denkt, das haben wir nicht richtig begriffen. Sonst würden wir, wie der heilige Franziskus, wahrscheinlich erblinden vor Freudentränen. Der heilige Franz, er war ja fast blind geworden von seinen eigenen Tränen, weil er sich einmal in die Höhen zurückgezogen hat zum Gebet. Und dann haben ihn die Brüder gefragt, ja Franziskus, warum weinst du denn so? Und er hat gesagt, weil die Liebe so wenig geliebt wird. Liebe Freunde, wer Gott für uns ist und sein will, das hängt natürlich so immer ein wenig von uns ab. Es hängt davon ab, ob wir Bescheid genug wissen, wer er ist. Denn er ist eben derjenige, und das sagt er doch zu uns, der da steht und an unseres Herzens Türe klopft, ob wir ihn wohl öffnen mögen. Und er das Große tun kann, das er uns verheißen hat. So, liebe Freunde, zwei Dinge brauchen wir. um jede theologische Frage anzugehen. Die Schrift, das Wort des lebendigen Gottes selbst. Den heiligen Hieronymus haben wir gerade kürzlich gefeiert. Der hat gesagt, da spricht Gott zu mir. Und ich wünschte, ich würde, auch wenn ich die heilige Schrift nur berühre, vom Heiligen Geist erfüllt werden. Denn da hat er gemerkt, ja, da ist er doch da. Und da spricht er zu uns. So gehen wir also auch mit dieser Fragestellung dafür bitte hinein in die Heilige Schrift. Lasst uns einmal schauen, wie der Herr dasteht vor dem Menschen und wie der Mensch dasteht vor Gott. Da haben wir schon ganz zu Beginn im Buch Genesis eine wunderbare Erzählung von Abraham, der da mit diesen drei Engeln an der Eiche von Mamre zusammentrifft. Und was ist das für eine wunderbare Geschichte, liebe Freunde, gleich zu Beginn, wie Abraham diesen Handel aufmacht mit dem Herrn. Herr, du kannst doch die Bewohner von Sodom nicht vernichten. Willst du denn die Gerechten mit hinwegraffen? Was ist, wenn da 50 Gerechte wohnen? Und wir wissen, wie dieser Dialog weitergeht. Abraham handelt den Herrn herunter. Das sagt auch so viel aus über das Herz Gottes und über die Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen dürfen. Und wir wissen, dass er bis auf diese kleine Zahl 5 kommt, liebe Freunde. Aber Sodom wird dann am Ende vernichtet, weil eben Lot und die Seinen noch gerettet werden. Liebe Freunde, wir gehen weiter durch die Heilige Schrift. Da haben wir das zweite Buch der Bibel, das Buch Exodus. Und da treffen wir auf einen Menschen, der wirklich so eine wichtige Gestalt ist. Ein Prototyp, kann man sagen, des Menschen, der vor Gott steht, nämlich Mose, der einen gewaltigen Auftrag von Gott bekommen hat, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Und liebe Freunde, da haben wir auch eine Gestalt, der fürbittend vor dem Herrn steht, als sie da zum Bundesschluss schreiten und Mose zum ersten Mal auf dem Sinai die Gesetzestafeln entgegennimmt mit den 10 Geboten und das Volk unten schon abfällt vom Herrn, da ist es Mose, der eintritt für das Volk und sagt, Herr, lösch sie doch nicht aus. Lösch sie nicht aus, sonst werden die Menschen sagen, um sie zu vernichten, hat Jahwe dieses Volk hinausgeführt in die Wüste. Und der Herr lässt sich berühren von diesem Eintreten des Mose. Wir haben Mose auf dem Berg einmal mehr in der Schlacht gegen die Amalekiter. Mose steht oben auf dem Berggipfel und betet mit ausgebreiteten Armen, den Stab des Bundes in der Hand. Und er betet. Und immer wenn er, solange er betet, sind die Israeliten oben auf. Und wenn der Arm sinkt, dann geraten sie ins Hintertreffen, so bekommt er ein wenig Hilfestellung. Aber durch diesen betenden Mose bekommt das Volk da unten, das Heer da unten im Tal, den Sieg geschenkt gegen die Amalekiter. Liebe Freunde, und so können wir das Alte Testament durchstreifen und sehen Menschen, denen es gegeben ist, durch ihr Eintreten vor dem Herrn oder auch vor dem Herrscher. Eine große allegorische Erzählung gibt es ja auch im Buch Esther, die durch ihre Eingabe das ganze Volk Israel retten darf. Das ganze Alte Testament zieht sich schon durch in diese Richtung. Und liebe Freunde, wenn wir da das Wort Gottes im Hinterkopf haben, wo das Gottesvolk staunt, wo Paulus staunt, wenn dann schon der alte Bund so herrlich gewesen ist, der noch in Stein gemeißelt worden ist, wie viel herrlicher ist dann dieser Bund, den wir schließen dürften im kostbaren Blut Jesu. Und liebe Freunde, da kommen wir auch hin an die Zeitenwende und schauen uns Jesus Christus selber an. Er ist ja der Prototyp des Menschen schlechthin. Er ist derjenige, der uns zeigt, was der Mensch vor Gott tut. Denn er ist doch derjenige, der Gott Vater kennt, ganz kennt. Und wunderbar, da knüpfe ich gerne an die Worte, die wir heute schon vom Herrn Bischof gehört haben. Ja, wenn man doch sehen könnte, es hören könnte, es sehen könnte, wie dieser Jesus im Dialog gestanden ist, im Gespräch gewesen ist mit seinem Vater. Was ist das Wunderbares gewesen? Freunde, vielleicht habt ihr diese Geschichte aus dem Vater Unser im Kopf. Jesus betete da und als er das Gebet beendet hatte, fragen ihn die Jünger oder bitten ihn die Jünger, Herr, lehre uns beten. Ja, warum wohl? Ja, sie haben ihn gesehen. Sie haben ihn wohl gesehen, der einen Steinwurf sich entfernt von seinen Jüngern, um zu beten. So hören wir es auch am Ölberg. Sie haben ihn gesehen, wie er vor dem Vater gestanden ist, wie sein Gesicht wohl geleuchtet haben mag, ausgestrahlt hat in dieser Begegnung mit dem Vater. Sie haben gesehen, wie er betet. Und da hatten sie Sehnsucht. Herr, lehre auch uns beten. Wir wollen das, was du hast. Diese Beziehung, die wollen wir auch haben. Jesus ist ein echter Lehrer des Gebetes und er zeigt uns als Mensch, er ist ja ganz Gott und ganz Mensch, er zeigt uns als Mensch, wie wir in Beziehung mit dem Vater treten dürfen, ins Gespräch mit dem Vater eintreten dürfen. Und er ist ganz Mensch auch in der Art und Weise, wie er betet. Er ist ein runder Charakter, liebe Freunde. Auch Jesus hat, und so bezeugt es uns noch Paulus und im Hebräerbrief, er hat mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete vor den gebracht, der ihn retten konnte. Und er ist erhört worden. Auch, und Jesus sagt ja am Zeugnis dort am Grab von Lazarus, Vater, ich wusste, dass du mich immer erhörst. Welche tiefe Beziehung. Und auch Jesus eben geht in dieses Fürbittgebet hinein. In den Abschiedsreden im Johannesevangelium sind die uns überliefert, im Kapitel 17. Da hören wir, wie Jesus seine große Fürbitte ausspricht. Und das ist ja so etwas wie die Summe seiner ganzen Existenz. Warum er in die Welt gekommen ist, warum er diesen Weg genommen hat über die Menschwerdung. Sein Vermächtnis lesen wir da in Johannes 14 bis 17, wo er sagt, Herr, ich bitte nicht für die Welt, aber ich bitte für alle, die du mir gegeben hast. Fürbitte leistet der Herr. Er ist ein großer Fürbitter gewesen. Und wenn wir den Mystikern folgen wollen, die uns so viel tiefer mit hineinnehmen in das Innenleben unseres Herrn, es gibt sogar ein Buch, das genau so heißt, das Innenleben unseres Herrn, von der Benediktinerin-Äbtissin Maria Cecilia Bailly, kann ich sehr empfehlen. Da wird das deutlich nachgezeichnet. Diese Äbtissin durfte mystisch immer wieder sehen, schauen, wie der Herr umgegangen ist mit bestimmten Lebenssituationen. Und er hat alles zur Fürbitte werden lassen, hat den Vater ständig gebeten, dass er seinen Segen schenkt, seine Gnade schenkt, Erneuerung schenkt. Wir gehen mit Jesus mit hinein in diese Katastrophe der Kreuzigung und erleben dort Jesus mehr als je zuvor als Fürbitter, indem er zwischen Himmel und Erde hängend vor dem Vater eintritt für das Volk und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe Freunde, Jesus ist zutiefst Fürbitter und wir entnehmen der Heiligen Schrift, dass Jesus so gelebt hat, dass er das gewesen ist. Und da begegnet uns auch eine große Fürbitterin, nämlich Maria, die den Herrn empfangen hat, die ihn getragen hat, die ihn geboren hat und die ihn jetzt sein Leben lang begleiten durfte. Sie wird zur Fürbitterin für das Volk Gottes. Wunderbar angedeutet, auch in diesem Symbolgeschehen der Hochzeit zu Kana, als der Wein ausgegangen ist. Ein völlig profanes Geschehen, aber es wird zum geistlichen Bildnis für das ganze Volk, das da dürstet. Und es ist der Wein ausgegangen, das Leben ausgegangen, die Freude, all das, für was der Wein doch symbolisch stehen will. Und wie sehr wird der Herr berührt von ihrem Gebet? Ich möchte fast sagen, Jesus staunt doch selbst, wie sehr ihn dieses Gebet existenziell fordert. Wir wissen, dass das Jesus manchmal passiert. Als die blutflüssige Frau Jesus berührt am Saum seines Gewandes, da spürt Jesus, wie eine Kraft von ihm ausgeht. Und er dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Denn Jesus erfährt eine Kraft. Der Vater handelt ja durch ihn. So, Jesus erfährt, dass etwas geschieht, etwas Großes in der Gnadenwelt. Er merkt, dass eine Heilungsgabe geschenkt ist, weil diese Frau mit Glauben gekommen ist und der Vater hat es gesehen. Und eben, Jesus hat es nicht bewusst vollzogen, aber der Vater hat es durch Jesus geschenkt. Genauso bei dieser Hochzeit zu Kana. Maria kommt und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus wird erfasst von diesem Gebet, von dieser Bitte. Und da sehen wir, wie sehr Maria hineingenommen ist in diese Bestimmung, Fürbitterin zu sein. Und Jesus wundert sich und sagt, Frau, was ist zwischen dir und mir? Ja, manche Ausleger der Schrift erkennen in dieser Stelle eine Distanz zwischen Jesus und Maria und sagen, ja, schaut mal her, das kann ja nicht, Maria kann nicht so groß sein in ihrer Rolle, denn Jesus hat sie ja abgewiesen in dieser Bitte. Nee, das muss man genau andersrum sehen. Diese Bitte Mariens, auch wenn sie profan daherkommt in dieser Situation der Hochzeit, sie nimmt Jesus mit in dieses Heilsgeschehen hinein. Und er nimmt ja dann auch diesen wunderbaren Ehrentitel, diesen Adelstitel Mariens, Frau. Wir wissen, die Frau, die kommt ja durch die ganze Heilsgeschichte daher. Das Bild der Frau ist im Buch Genesis hinterlegt, nach dem Sündenfall. Spricht der Herr von der Frau, die den Sohn gebiert, der die Schlange am Kopf trifft. Die Frau auch da unter dem Kreuz, als der Herr sie zur Mutter aller Menschen macht. Frau, siehe da dein Sohn. Also wenn Jesus sagt Frau, dann meint er nicht einen Begriff, der ihn in eine Distanz bringt, sondern einen Begriff, der Maria auf ihre wahre Rolle hebt, als die Mediatrix, die Vermittlerin aller Gnaden. So wird sie ja eben geehrt in ihrer Funktion auch von der Kirche her. Liebe Freunde, da ist so eine Nähe und eine solche Gewalt der Mutter über das Herz Gottes. Und wir brauchen unbedingt, und da mache ich gerne nochmal den Ausflug hin zum heutigen Rosenkranzfest, wir brauchen unbedingt diese Mutter, die immer wieder zum Sohn geht und Fürsprache einhält, die so eine Gewalt hat über das Herz ihres Sohnes und auch über das Herz des Vaters. Im positivsten Sinn, bitte, ja, dieses Wort richtig verstehen, aus der Liebe heraus, die so auf Jesus zugreifen darf. Frau, was ist zwischen dir und mir? Welche Kraft hat deine Bitte auf mich? Liebe Freunde, wenn wir diese Schlacht von Lepanto hernehmen, das ist ja auch eine interessante Geschichte, eigentlich ein Regensburger Kindl hat ja diese Schlacht mitgewonnen, nämlich Juan d'Austria. In Regensburg steht ja ein Gedenkmal zu seinen Ehren. Er hat ja diese Seeschlacht von Lepanto geführt und er ist ein uneheliches Kind gewesen von Kaiser Karl V. Das sagt ja auch schon etwas, dass der Herr durch so jemanden ausgerechnet eine solche Gnade schenken kann. Kommt die Barmherzigkeit Gottes einfach mit rein. Und er besiegt den Feind in dieser Schlacht. Und das Interessante daran ist, dass Marco Daviano, Juan d'Austria, der hatte eine sehr heiligmäßige Erzieherin. Das war die heiligmäßige Katharina von Cordon. Und die Katharina von Cordon hat zum Zeitpunkt der Schlacht gesehen, das geistliche Geschehen dahinter. Sie hatte eine Vision, als die Schlacht geschlagen worden ist, wie ein Kampf im Himmel entstanden ist. Und es waren dunkle Geister, die die Sünden des Abendlandes vor den Thron Gottes getragen haben und das Gericht gefordert haben über das Abendland, den Untergang des Abendlandes eingefordert haben. Und das war eine gewaltige Sache. Ja, ihr wisst ja, dass der Feind mit seinem Anhang, er ist der Ankläger und er fordert Gerechtigkeit ein, er fordert erbarmungsloses Gericht ein gegen die Sünden des Volkes, denn er, der Feind selbst, ist ja durch seine Sünde, ist er ja hinabgestürzt worden und so fordert er ständig Gerechtigkeit und Strafe ein. Aber dann hat sie gesehen, wie die Mutter Gottes vor den Herrn getreten ist und diese Rosenkränze, die das Abendland gebetet hat, durch den Aufruf von Pius V. vor den Herrn gebracht hat und ihn doch um Erbarmen gebeten hat. Und dann hat sie gesehen, wie Maria in ihrer Kraft der Fürbitte das Herz des Vaters berührt hat, sodass der Vater nicht erlaubt hat, dass das Abendland untergegangen ist. Liebe Freunde, hochinteressant, ja, diesen geistlichen Gehalt auch zu sehen, der hinter dieser Schlacht gelegen hat. Und ich denke, das unterstreicht umso mehr, was für uns heute gilt, ja, diese Frage Islamisierung und so weiter. Ja, man kann doch sich nur denen anschließen, die das immer wieder sagen. Ja, sie fürchten sich nicht vor einem starken Islam, aber vor einem schwachen Christentum. Genau darum geht es doch, liebe Freunde. Es ging in dieser Schlacht von Lepanto nicht wirklich um ein Politikum, sondern es ging um den Niedergang des Abendlandes in seiner Spiritualität. Der Feind hat den Untergang des Abendlandes eingefordert, weil die Christenheit in ihrem Glauben so arm geworden ist. Ich denke, wenn wir heute über Fürbitte reden, dann brauchen wir genau diesen Blick. Wir kämpfen eben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Und ich hoffe, dass ihr diese Gelassenheit heute mitbringt in diesem ganzen politischen Vielstimmigkeit. Kommen wir immer wieder heim in unsere eigentliche Berufung und Sendung, eine geistige Schlacht zu schlagen. Das sind nicht die Menschen aus Fleisch und Blut. Liebe Freunde, ich darf durch Vorsehung Anteil haben an ein Apostolat, das sich direkt an Flüchtlinge richtet, auch an, natürlich, die meisten davon sind Muslime. Ja, wir hören das einfach auch von den Geschichten derer, die zu uns kommen, ja, von Missionaren, die zu uns kommen. Da finden Begegnungen statt, da findet Austausch statt. Aber die Leute haben uns gesagt, dass sie ihren Verfolgern vergeben haben. Ja, dass sie ihren Verfolgern vergeben haben. Und sie haben gesagt, also das waren Leute, die aus den christlichen Gefilden gekommen sind. Sie haben gesagt, nee, nicht derjenige, der uns das angetan hat, ist unser Feind. Es gibt einen geistigen Kampf. Und der uns bekämpft, ist der Feind selbst. Ist eben geistig, ist Satan und sein Gefolge, liebe Freunde. Und es gilt zu beten, dass der Feind nicht Überhand gewinnt. Und so hat sich die junge Gemeinde inspirieren lassen von diesem wunderbaren Beispiel Jesu und von der Ermutigung Mariens, die doch in der Mitte der Apostel geblieben ist, die für Pfingsten gebetet hat und die dann die Apostel ermutigt hat, dass sie in den Verheißungen Gottes bleiben. Wie groß sind doch die Verheißungen Gottes auf unser Beten hin. Was zwei oder drei in meinem Namen erbitten, das werde ich tun. Oder wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist. Wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Der Herr kommt uns da entgegen und hat eine Prägung hinterlassen. Eine Prägung, die Maria den Aposteln immer neu einschärft, bis auch sie dann heimgeholt wird bei ihrer Himmelfahrt. Liebe Freunde, die Gemeinde war durchdrungen von einem Geist der Fürbitte. Der heilige Apostel Paulus ruft im 1. Timotheusbrief deutlich der Gemeinde zu und dem Bischof Timotheus. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen. Und da nennt er explizit noch einmal die Politiker und alle die Kräfte dieser Welt, damit sie frei und in Frieden leben können. Denn da, wo diese Räume im Gebet eingenommen werden, da kann das Gute auf den Boden, auf die Erde, ins Fleisch kommen, liebe Freunde. So hat die junge Kirche begonnen, im Empfangen dessen, was der Herr bereitet hat, im gläubigen Empfangen dessen, was der Herr bereitet hat. Und schnell hat die junge Gemeinde gelernt, liebe Freunde, dass das Reich Gottes sich eben nicht selbsttätig ausbreitet. sondern der Herr hat beschlossen. Und das ist kein Zeichen seiner Schwäche, liebe Freunde. Der Herr hat beschlossen, den Menschen, den fürbittenden Menschen, den bittenden Menschen mit einzubinden in die Heilsgeschichte. Das ist die Art und Weise, wie Gott unsere Freiheit ehrt und sich verneigt vor der Würde, die wir als Menschen besitzen, indem er sagt, ich werf dir das Gute nicht nach, du kannst kommen und hol dir, was du willst. Da hilft uns das Gleichnis vom barmherzigen Vater und vom verlorenen Sohn in dem, was der Vater dem daheimgebliebenen Sohn sagt, der ihm ja vorwirft, Vater, du hast mir nicht mal ein Böcklein geschlachtet und jetzt kommt der heim und du machst das Mastkalb zurecht. Da sagt der Vater zu ihm, mein Sohn, alles, was mein ist, ist doch auch dein. Der Herr ruft uns zu einer freien Mittätigkeit. Der Sohn muss schon selbst gehen und sich da in den reich gefüllten Kammern des Vaters bedienen. Aber der Vater wird ihm nicht den Tisch decken in der Hinsicht. Der Sohn darf, das ist doch sein Vorrecht und seine Würde, er darf sich holen, was er braucht. So in dieser Dynamik steht die Fürbitte. Und Gott achtet unsere Freiheit, indem er sagt, mein Sohn, meine Tochter, du kannst nehmen, das Reich Gottes mit all seinem Besitz ist für dich. Aber nimm du. Ich habe eine interessante Geschichte, einen Dialog gehört zwischen einem Evangelisten und einem Atheisten. Die haben sich mal auf einer Podiumssitzung unterhalten und dann hat der Atheist wieder diese bekannte Sache bemüht, der gesagt hat, also ich glaube nicht an Gott, denn die Welt ist so schlecht. Es gibt so viel Böses in der Welt, so viel Ungutes. Da kann ich nicht an einen guten Gott glauben. Dann hat er gesagt, da hat der Evangelist geantwortet, hat gesagt, ja, das ist doch, lieber Freund, wenn du in ein Badezimmer gehst und du hast ein wunderschönes Waschbecken vor dir und einen wunderschönen Seifenspender vor dir, dann wird erst etwas geschehen, wenn du den Wasserhahn betätigst und wenn du den Seifenspender betätigst. Du kannst ein Waschbecken haben mit goldenen Wasserhähnen. Es wird dir nichts nützen, wenn du nicht aktiv wirst, wenn du nicht das Deine tust. Und genau so ist diese Dynamik. Wir bekommen nichts von selbst, aber es braucht doch nur wenig, liebe Freunde. Und ich denke, wir sind alle imstande, ins Badezimmer zu gehen und den Wasserhahn zu bedienen. Ja, und das tun wir jeden Tag selbstverständlich. Aber wir gehen nicht selbstverständlich vor das Angesicht des Herrn, um seine Schätze zu empfangen, seine Gnade zu empfangen. Und liebe Freunde, überall da, wo Menschen das begriffen haben und in dieser rechten Haltung, so wie Gott sich uns gezeigt hat mit seinem liebenden Herzen, vor Gott hingegangen sind, da haben diese Menschen Gnade über Gnade über Gnade empfangen. Und was haben wir für wunderbare Beispiele durch die ganze Geschichte hindurch von Menschen, die große Fürbitter waren vor dem Herrn. Wenn wir so ein wenig durchstreifen wollen, einfach ein paar Leuchten, die ich herausgreifen wollte. Da ist mir zuerst eingefallen, der heilige Franziskus, den ich schon genannt habe, der einfach aus seiner tiefen Gottverbundenheit heraus die Gnade vom Herrn bekommen hat des Portiunkula-Ablasses. Ja, feiern wir jedes Jahr am 2. August. Ja. 2. August, Portiunkula-Ablass. Liebe Freunde, was ist geschehen? Was ist die Geschichte hinter dem Portiunkula-Ablass? Franziskus liebt Gott und er ist wieder einmal in der Nacht betend vor dem Herrn. Auf einmal sagt der Herr zu Franziskus, Franziskus, geh zum Papst und bitte ihn um einen Ablass. Und der Ablass ist unverschämt. Der Ablass ist unverschämt. Aber die Bitte kommt ja von Gott an Franziskus. Er sagt, geh zum Papst und bitte ihn. dass du einen vollkommenen Ablass haben möchtest, also Nachlass aller Schulden und aller Strafen für alle diejenigen, die in deine Kirche kommen, in die Portiokula-Kirche. Dann ist der Franziskus tatsächlich zum Heiligen Vater gegangen und der Heilige Vater war empört und die Seinen. Aber als Franziskus ihm gesagt hat, das tut mir leid, das kommt nicht von mir, ja, dann war der Papst doch so beeindruckt, dass er diesen Ablass gewährt hat. Aber er hat gesagt, nur an einem Tag im Jahr, das ist klar. So, weil der Herr hatte das nicht auf ein Datum beschränkt oder so. Und dann ist das noch ausgeweitet worden auf die ganze Welt. Das heißt, Gott hat einfach, weil dieses Herz des Franziskus ihm gefallen hat, ihm geschenkt, dass er für so viele Menschen einen vollen Ablass erbeten durfte und der auch durch die Kirche gewährt worden ist. Also Nachlass aller Sünden und Strafen heißt, wenn du nach so einem Gebet irgendwie die Kirchenschwelle schlecht nimmst, gell, und du dann dein Leben lässt an dieser Kirchenschwelle, ja, dann gehst du direkt in den Himmel, weil da gibt es nichts, was da zwischen dir und dem Herrn steht. Und also in diese Größenordnung geht der Herr mit dem Franziskus. Bruder Klaus von der Flü, er steht als Beter vor dem Herrn und sein Land wird mit Frieden gesegnet, liebe Freunde. Mit Frieden gesegnet durch die Zeiten. Da sind Wunder geschehen, da hat man die schützende Hand des Bruder Klaus in einer großen Vision für viele sichtbar gesehen. Und da geschehen große Dinge, einfach weil ein Mensch gebetet hat in der Identität des Fürbitters. Da ist die heilige Schwester Faustina, die vor Gott steht und eines Tages hat sie auf dem Herzen zu beten. Herr, lass doch in dieser Nacht niemanden verloren gehen. Und Jesus sagt zu ihr, das ist groß, was du erbittest. Aber weil du so viel Vertrauen gezeigt hast, wird deine Bitte gewährt. Ja, da ist ein heiliger Bruder Konrad in dieser wunderbaren Diözese. Ja. Und was war er für ein Beter gewesen? Und es ist noch nicht offenbar, welche Gnaden er erlangt hat. Man weiß ja, dass er mit einem so brennenden Herzen gebetet hat, dass die Nachbarn Feuerkugeln haben zum Himmel aufsteigen sehen, aus dem Klosterhof heraus. Und als man nachgeschaut hat, was da los ist, dann ist der Bruder Konrad da gesessen und hat gebetet. Und liebe Freunde, überall da, wo Menschen sich mitnehmen lassen in die Fürbitte, da geschehen diese kleinen und großen Wunder. Man könnte diese Reihe natürlich ins Unendliche fortsetzen, aber ich bin eh so ein Kämpfer gegen die Uhrzeit, wer mich schon kennt. Also lassen wir es auf diese Beispiele bewenden. Das sind die großen Heiligen, aber, liebe Freunde, das sind Beispiele für uns. Es geht eben nicht darum, dass wir die Verehrung steigern gegenüber diesen Menschen, sondern dass wir uns ein Beispiel nehmen. Es gibt einen wunderbaren Satz, den man Katholiken immer wieder sagen darf. Jesus braucht nicht so sehr Bewunderer, sondern vielmehr Nachahmer. Und auch Maria braucht nicht so sehr Bewunderer, als vielmehr Nachahmer. Das eine schließt das andere nicht aus, bitte. Ja? Also wir sollen uns gerufen wissen, sie nachzuahmen. Denn das, was sie von Gott erlangen, das erlangen sie nicht, weil sie so toll sind, sondern weil sie Vertrauen haben zum Herrn, weil sie in ihrer Berufung und Identität als Christ, als Sohn, als Tochter des Vaters stehen. Wir haben gerade beim Herfahren, gestern Abend haben wir uns ein bisschen so unterhalten und dann haben wir über Fürbitte uns unterhalten und dann ist so dieser Satz gefallen, ja, du als Priester, gell? Aber dann sind wir schon darauf gekommen, dass das größte Sakrament die Taufe ist, liebe Freunde. Was kann es denn Größeres noch geben, als ein Sohn oder eine Tochter Gottes selbst zu sein? Ist nicht Christus gekommen, um genau dieser Beziehung zu dienen? Ist nicht das Priestertum, um dieser Beziehung zu dienen? freilich in der Besonderheit, in der besonderen Vereinigung mit Christus, aber ist nicht Christus als Diener gekommen, um diese Sohn- und Tochterschaft zum Vater, dieser Beziehung zu dienen und sich hinzugeben, damit diese Beziehung gelingen kann. Nicht um sich auf den Wolken zu präsentieren, sondern um zu unterstreichen, wie wichtig du als Sohn und du als Tochter dem Vater selbst bist. Das ist die Sendung. Der Herr will uns zeigen. Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Wir Menschen, die vom Herrn durch die Taufe zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden sind, wir dürfen vor dem Herrn stehen und wir dürfen bitten und wir dürfen dabei Großes erwarten. Und liebe Freunde, ich habe wirklich Freude dabei. Ich bin vom Herrn da ein bisschen so in die Mitte von Bayern reingestellt und ich darf an verschiedenen Ecken auch dieses wunderbaren Freistaates erleben, wie Dinge aufbrechen und wie Leute wie du und ich, nicht nur die Heiligen gestalten, sondern wie Leute wie du und ich, sich ein Herz fassen und vor Gott hintreten und sagen, ja, wir wollen den Unterschied machen. Wir machen einen kleinen Gebetskreis und wir erbeten vom Herrn die Gnade, dass sich etwas rührt in unserem Land. Dass sich etwas rührt, vielleicht in unserem Dorf. Dass sich etwas rührt in unserer Pfarrei, in unserer Diözese. Und liebe Freunde, da wo Menschen wie du und ich, bitte nicht vergessen, wo Menschen wie du und ich sich ein Herz fassen, das sehe ich mit eigenen Augen an verschiedenen Punkten in Bayern. Da geschehen große Dinge, wunderbare Sachen. Ja, ich bin gebürtiger Allgäuer, gell? Und daheim hat sich so ein kleiner Gebetskreis geformt und dann haben die sich mit einem anderen Gebetskreis getroffen und noch einem anderen Gebetskreis und irgendwann gab es ein größeres Gebetskreisentreffen und dann haben die gesagt, komm, wir machen mal ein richtig großes Event, wir treffen uns mal im größeren Rahmen. Brauchen wir einen guten Redner, vielleicht so ein bisschen magnetisch, wie wäre es mit einem Dr. Hartl, ja, wäre gut, gell? Letztes Jahr war das gewesen, Leute wie du und ich, gell? Letztes Jahr, so, hat man den Johannes Hartl angefragt, wann er denn Zeit hat, hat er gesagt, ja, ein Jahr ist schon relativ kurzfristig, einen Samstag hätte ich Zeit, gell? So, einen Samstag hätte ich Zeit, gut, dann hat man in Markt Oberdorf im Allgäu, gibt es nicht so viele Möglichkeiten, im Festspielhaus angefragt, ob man denn da den großen Saal für 800 Leute haben könnte, haben die gesagt, überhaupt keine Chance. Doppelt angefragt, also doppelt gebucht von einer Gruppe, die jedes Jahr reinkommt und eine andere Gruppe, die sich quasi also diesen Abend reserviert hatte, haben die gesagt, überhaupt keine Chance. Dann haben die überlegt und haben sie gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt können wir das Ganze ja vergessen. Wie soll das jetzt laufen? Gott sei Dank war einer dabei, der Jüngste aus der Gruppe. Bin nicht ich gewesen, gell? Der Jüngste aus der Gruppe sagt auf einmal, ja, dann nehmen wir diesen Termin und wir gehen in diese Halle rein. Und dann beten wir jetzt. 6 Wochen, liebe Freunde, hat es gedauert, bis das Festspielhaus zurückgerufen hat und gefragt hat, ob sie das Modeum, das Festspielhaus, noch anmieten möchten. Denn beide Mieter, ja, sowohl der Traditionsclub wie auch der andere, der schon reserviert hatte, sind abgetreten. Ja, das geschieht unter uns, liebe Freunde. Ja, und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass wir merken, dass wir, wenn wir zusammenkommen, um einen Tag lang zu beten für die Diözese, für die Stadt und das Land und die Ströme erflehen, die da vom Herrn bereitet sind. Ja, vielleicht sind wir das, die genau diesen Unterschied machen dürfen. Heute, vielleicht bist du Teil einer Erweckungsbewegung, liebe Schwester, lieber Bruder. Und ich möchte dich bitten, nimm doch das in Anspruch. Nimm doch das in Anspruch. Der Herr möchte so sehr, dass du nicht verzagt vor dem Herrn stehst. Ja? Wenn wir vor den Herrn treten, dann fallen wir immer in uns zusammen und sagen, Herr, ich habe so viel Schuld. Ja, und ich bin so arm. Und letzte Woche habe ich schon wieder mir vorgenommen, dass ich jetzt heilig bin. Und vor 4 Tagen bin ich schon wieder. Und wir sind immer in der Verzagtheit. Ja, wir sind immer in der Verzagtheit. Aber auch der heilige Petrus war in der Verzagtheit, als er dem Herrn zu Füßen gefallen ist und gesagt hat, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Ja, Kapitulation. Da ist nichts, was vor Jesus Bestand hat in Petrus. Und Jesus hebt ihn auf und sagt, fürchte dich nicht, Simon. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Ja, Jesus lässt sich nicht beunruhigen von der Schwachheit des Menschen. Der weiß das schon. Ja, und es ist so wichtig, dass wir in unsere Identität eintreten. Versöhn dich gerne mit dem Herrn. Ja, wenn du weißt, du hast echt was auf dem Kerbholz, ja, dann geh in den Beichtstuhl und bekenn deine Sünde und lass dir vergeben und dann ist wieder gut. Ja, der Herr ist doch für deine Sünde ans Kreuz gegangen. Aber um dich in deine Identität als Sohn und als Tochter einzusetzen, lieber Freund, tritt vor den Herrn hin als ein geschätzter Bundespartner Gottes. Hab Mut, auch mal mit dem Herrn zu feilschen, um ein Schicksal von jemandem, den du kennst oder wie es auch aussieht, was dich bewegt, geh mit dem Herrn da in ein Gespräch und hab Identität dabei. Ja, eben, das ist immer... Wir haben viel zu tun auch mit freikirchlichen Gruppen, wunderbar, es sind so kleine ökumenische Ansätze auch oft dabei. Ja, die Freikirchler haben da so eine kleine Irrlehre drin. Gell? Die sagen, wenn du einmal quasi dein Leben Gott geschenkt hast, dann kann gar nichts mehr passieren. Gell? Dann bist du in diesem Raum der Liebe Gottes, da kannst du nie mehr rausfallen und so. Ja, wir wissen schon, wir müssen schon natürlich den Bund pflegen und auch die Bibel zeigt uns, dass der Bund gepflegt werden muss. Aber, und das erschüttert mich jedes Mal, ja, die Freikirchler haben aufgrund ihrer Irrlehre wesentlich mehr Zuversicht, okay, als wir, die wir in der Wahrheit stehen, ja, und immer halt da kämpfen. Ja, lieb mich jetzt Gott. Ja, Gott liebt uns, natürlich. Gott liebt uns. Wir leben in einer Beziehung mit Gott, wo wir sagen können, ja Herr, ich bringe das Kleine, das ich tun kann und du tust das Große, das du dann tun kannst. Ja, aber der Herr überfordert uns nicht. Der Herr überfordert uns nicht. Ja, lieber Freund, wage auch du, ein Jünger zu sein. Wage auch du, anzunehmen, wenn du vor den Herrn trittst, dass sich Gott über dich freut. Lieber Freund, eins möchte ich dir sagen, Gott toleriert dich nicht, ja, sondern er liebt dich. Wir fühlen uns vor Gott immer so ein bisschen ausgehalten, ja, schuldig, aber irgendwie doch ausgehalten. Gott, bitte nimm in dein Herz auf, dass Gott sich freut, wenn du vor sein Angesicht kommst und dass er als Vater sagt, mein Sohn, meine Tochter, es ist gut, dass du da bist. Ja, was hast du mir vorzubringen? Und so kommt man in ein Gespräch mit dem Herrn. Natürlich ist es so, dass, ja, wie viele von uns haben nicht schon diese Erfahrungen, dass man so ein bisschen an die Wand betet oder jahrelang an die Wand betet, aber Jakobus sagt schon, ihr erhaltet nichts, weil ihr Menschen mit 2 Seelen seid. Entscheidet euch doch auf diese Seite der Sohnschaft, des Tochterseins zu kommen, in eurer Identität vor Gott zu stehen. Bringt doch ein wenig Glauben mit hinein in euer Gebet. Werft doch die Verzagtheit von euch weg. Es gibt eine wunderbare Erweckungsgeschichte einer ganzen Insel, die Erweckung von der Isle of Lewis. Da haben, das ganz im Norden von Großbritannien, da haben 2 Schwestern gesagt, komm, wir beten jetzt für eine Erneuerung auf unserer Insel. Ja, so. Protestantischer Raum, gell? Aber das Beispiel passt für uns Katholiken 1:1. Gell? Zwei Schwestern haben gesagt, also nicht Ordensschwestern, sondern leibliche Schwestern, die eine fast blind, die andere fast taub, gell? Die haben gesagt, wir beten jetzt für Erneuerung auf unserer Insel. So, irgendwann, einmal mitten in ihr Gebet hinein, ganz normal gebetet, über längere Zeit, auf einmal kriegen sie ein Wort des Herrn. Und der Herr sagt, wenn der neue Pastor kommt, dann schenke ich euch Erweckung. Und so, liebe Freunde, ist es auch gewesen. Da ist dann ein neuer Pastor angekommen und dann hat Gott eine Bekehrungswelle auf dieser Insel ausgelöst. Das war unglaublich. Ja, die Leute sind in einer seltsamen Atmosphäre der Gegenwart Gottes auf einmal gestanden und immer mehr haben sich zum Herrn bekehrt. Und die Leute sind zum Pastor gekommen und haben gesagt, wir wollen unsere Sünden bekennen. Und der Pastor ist sauer geworden und hat gesagt, ja, bin ich denn ein katholischer Pfarrer? Bei uns wird nicht gebeichtet. Dann haben die gesagt, Pastor, du setzt dich jetzt hin und hörst unsere Sünden. Ja, weil sie vom Heiligen Geist angetrieben waren, mit Gott sich zu versöhnen, zu bekennen, auszusprechen, was sie auf dem Herzen hatten. Und so ist Erweckung über diese Insel gekommen. Und Freunde, warum nicht auch wir? Warum nicht auch du? Warum tun wir uns nicht zusammen? Heute Abend machen wir das gleich. Und bitten den Herrn, Herr, als deine Söhne, als deine Töchter, als deine Gemeinde, um es so zu sagen, stehen wir vor dir und bitten dich, Herr, schenke du Erneuerung, schenke du Erweckung. Liebe Freunde, wir haben in München einen kleinen Gebetskreis gegründet und haben gesagt, komm, wir beten jetzt auch um Erneuerung. Ja, war schön, kleines Grüppchen, ist gewachsen, gell? Auch junge Leute dabei. Ja, 2 Jahre später waren nur noch wenig junge Leute dabei. Warum? Weil die jungen Leute sind gewachsen und haben sich aufgemacht in die Münchner Innenstadt, um in der zentralsten Kirche der Innenstadt, das ist Heilig Geist, genau am Marienplatz, zwischen Marienplatz und Viktualienmarkt, dort zu beten, mit jungen Leuten zusammen. Und die sind weitergewachsen und die haben richtig Stoff. Ja, und die haben jetzt im Moment gerade mit einem feierlichen Lobpreis und einer heiligen Messe den Abschluss eines 24-7-Gebetes, das sie die ganze Woche durch laufen lassen, einmal im Monat. Ja, und so wächst das. Wir haben angefangen, uns zu sammeln und gesagt, Herr, beweg doch bitte etwas. Ja, und der Herr bewegt etwas. Denn Gott tut nichts lieber, als zu antworten, als zu hören, wenn seine Kinder zu ihm rufen, wie sollte ich, der ich gut bin, euch nicht all das geben, was ihr braucht. Und liebe Freunde, eben für mich so eine große Freude, dass auch der Hirte der Diözese hier unter uns ist, gell? Weil die Kirche hat schon so diese Verfasstheit. Ja, und wenn der Hirte mit seiner Gemeinde da betet, dann rührt sich schon etwas. Gell? Also ich bin voller Freude auch darüber, dass das in dieser Form stattfinden kann. Bin Ihnen auch sehr dankbar für das Zeichen. Gell? Das nehme ich mal so mit. Ja, für dieses Zeichen, denn da geschieht etwas. Und liebe Freunde, wir sind wirklich jetzt in so einer Zeit. Gell? Also ich kriege so ein paar Blitzlichter mit aus unserem Land und aus dem deutschsprachigen Raum. Und jeder von euch, der sich ein bisschen umschaut, kriegt es auch mit. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo sich etwas rührt. Ja, ich habe größten Respekt vor meinen priesterlichen Mitbrüdern, die die letzten 40, 50 Jahre im Weinberg des Herrn gearbeitet haben. Denn das war oft so eine Zeit, wo man viel Kondition gebraucht hat. Gell? Wo so irgendwie lebendige Spiritualitäten nicht so ganz hoch angesehen waren. Ja? Wir leben jetzt in einer Zeit, wo das ins Herz der Kirche kommt. Wo die Bewegung ins Herz der Kirche kommt. Und wo Leben hineinkommt. Und ich sehe wie wunderbar es ist, dass junge Menschen sich ebenso ansprechen lassen wie die Generationen darüber und man gemeinsam aufbrechen darf. Und wo man hinschaut, sind momentan solche Feuer am Entstehen. Und ich bin vollkommen davon überzeugt, dass hier heute Abend auch ein Feuer entzündet wird. Und die Auswirkungen davon, die werden wir später mal sehen. Ja? Aber Freunde, ich lade euch ein, lasst uns heute mit gläubigem Herzen als Sohn, als Tochter Gottes vor dem Herrn stehen und dieses Feuer in Empfang nehmen. Denn wir müssen Gott nicht überreden, dass er es tut. Jesus selbst hat doch die Sehnsucht danach. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und was wünschte ich mehr, als dass es brenne? So hören wir Jesus sagen. Das heißt, unser Gebet muss sich nicht mit der Anspannung unserer Bauchmuskulatur verbinden. Ja? Wir müssen nicht Hochleistungssport beten, sondern wir müssen einfach nur das, was Gott doch schon ersehnt, gläubig willkommen heißen. Im Vertrauen des Söhne und Töchter Gottes. Das ist, was ich dazu zu sagen habe. Vergelt's Gott für eure Zeit.